Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Follow the Rechtsstaat. Ich darf die Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen zu dieser Folge, in der es natürlich um unseren Rechtsstaat geht. Aber heute mal aus einer etwas anderen Perspektive und betreffend auch eine etwas andere Zeit, die jüngst erst zurückliegt und uns alle betraf. Das ist die Corona-Pandemie. Ich begrüße für dieses Gespräch, was ich hier mit Nico auch an meiner Seite führe, bei uns Frau Aya Velasquez, mit der ich Bekanntschaft gemacht habe bei einer Verfahrensbeobachtung bei dem Verwaltungsgericht Berlin für unsere Kanzlei. Nun soll aber auch unsere Zuhörerschaft mal von Ihnen hören. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Danke auch unsererseits. Wer die junge Dame unter den Zuhörerschaft jetzt noch nicht kennt, die hier vor uns sitzt, der lernt Sie spätestens jetzt kennen. Frau Velasquez, Sie haben ungefähr, so jung wie die Pandemie erst beendet ist, jüngst einen Neustart hingelegt, auch durch den Einstieg in den investigativen Journalismus. Bevor wir also ins eigentliche Thema übergehen, erzählen Sie doch, wenn Sie mögen, einfach mal ein bisschen über sich. Wie kam es denn zu diesem Beginn Ihres journalistischen Engagements?
Ja, das begann im Jahr 2020, weil ich wahrgenommen habe, dass da so eine Art Vakuum entstanden ist in der journalistischen Landschaft, dass in meinen Augen die Presse ihrer Funktion nicht mehr nachgekommen ist, die Mächtigen zu kritisieren, was ja eigentlich ihre ureigenste Aufgabe sein sollte. Das heißt, ich habe noch nie innerlich vorher die Berufung zum Journalismus verspürt, außer eben in diesem Moment, wo ich das Gefühl hatte, hier funktioniert was nicht mehr. Und ich habe 2020 meinen ersten Artikel geschrieben, zu China und wie unser Pandemieregime an China angelehnt ist, also welche Parallelen ich dort sehe, welche strukturellen Ähnlichkeiten da sind, wo möglicherweise unsere Politik sich auch was abgeschaut hat, nicht unbedingt von China, aber China-Light, also so Südkorea zum Beispiel, wurde ja dann immer für das Testregime gern herangezogen. Und ich finde das oder fand das damals eine sehr bedenkliche Entwicklung, wenn das demokratisch nicht legitimiert ist. Also wenn man sozusagen keine demokratische Entscheidung darüber getroffen hat, wollen wir uns denn überhaupt als Demokratie in so eine Richtung bewegen? Und ich habe halt seitdem dann nicht mehr aufgehört zu schreiben. Das ging dann weiter im Jahr 2021. Ich habe mich dann lange mit einem Dokument beschäftigt, das auch Sie, Herr Hertigen, beschäftigt hat, nämlich diese BMI-E-Mails, von denen ich weiß, dass Sie die erfolgreich herausgeklagt haben. Erfolgreich ein bisschen in Anführungsstrichen, weil es war ja sehr viel geschwärzt. Und wie ich gehört habe, ist es auch noch weiter ongoing, das Verfahren. Aber da habe ich dann 5 Monate dran gesessen, diese Dinger zu analysieren. Ich habe da irgendwie so ein bisschen spleeniges Interesse für Regierungsdokumente. Genau. Und auch entwickelt. Ich dachte, nach den BMI-E-Mails, das ist jetzt mein letztes Dokument dieser Art, weil manchmal kriegt man auch einfach Knoten im Kopf, aber irgendwie hat mich das dann nicht losgelassen. Und ich habe dann weitere Regierungsdokumente immer mal wieder analysiert seitdem.
Das ist ja sehr spannend. Vielen Dank für diesen Einblick. Das ist alles nachvollziehbar. Und ich glaube, diese Lücken auch im Journalismus, ich jedenfalls habe die auch zum Teil wahrgenommen, mich schon so mancher Male gewundert, warum über die ein oder andere Maßnahme oder Dinge eben nicht mit diesem kritischen Tiefblick auch berichtet wurde. Das hat bei mir auch Verwunderung ausgelöst. Aber da kommen wir jetzt eigentlich auch schon dem Thema näher, was Sie gerade erläutert haben, bei diesen Regierungsdokumenten. Nämlich, wir wollen ja auch sprechen über diese sogenannten RKI-Files, die mittlerweile auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag sogar haben, der recht ausführlich auch ist. Was genau haben Sie denn zu tun mit den Enthüllungen? Also wie haben Sie denn rund um diese RKI-Files eigentlich mitgewirkt journalistisch?
Ja, ich bin insofern involviert, als dass sich vor einigen Monaten ein Whistleblower / eine Whistleblowerin bei mir gemeldet hat und mir praktisch diese Protokolle zugespielt hat über einen längeren Zeitraum. Ich wollte eigentlich das ganze Thema RKI-Files skippen, weil ich davor gerade eine Doku gedreht hatte, produziert hatte zum Corona-Expertenrat. Und das war dann wieder viel Dokumentearbeit und ich wollte mich eigentlich erstmal erholen. Und daraus wurde dann nichts, weil ich habe dann die Aufgabe sehr ernst genommen, also auch vor allem die Informantin zu schützen und dafür zu sorgen, dass das Ganze möglichst sicher über die Bühne geht. Also für mich stand dann Sicherheit an allererster Stelle und bislang ist mir das gelungen. Also das RKI scheint da wohl ratlos zu sein, um welche Person es sich handelt. Irgendwo hatte ich gelesen, sie hätten jetzt vor, Strafanzeige gegen Unbekannt einzureichen, was mir dann erstmal sagt, dass es gegen Unbekannt geht und das finde ich vorteilhaft. Deshalb hatte ich jetzt die letzten Monate praktisch logistisch damit zu tun, diesen Leak zu organisieren und dann auch die Infrastruktur, also nicht nur die Whistleblower-Security, sondern eben auch, in welcher Form das Material präsentiert wird, dass es möglichst durchschlägt, dass es eine maximale Reichweite auf der Plattform X erhält, und dass wir das Ganze auf einer Webseite hosten, die eben auch nicht so leicht angegriffen werden kann. Da habe ich mir halt IT-Spezialisten dazu geholt, die ein bisschen was von ihrem Fach verstehen, sodass das dann auch nicht von verärgerten Regierungsbehörden schnell wieder offline genommen werden kann. Das ist auch gelungen.
Interessant. Das ist natürlich all das, was man auch gar nicht mitbekommt. Man denkt, also ich jedenfalls stelle mir immer vor, beim Whistleblowing, da schickt irgendwer halt ein Dokument dahin, dann wird es halt veröffentlicht. Aber jetzt zu hören, was dafür alles gewährleistet werden muss, allein Whistleblower Security, das ist ein Begriff, der war mir überhaupt nicht bekannt und daran würde ich persönlich auch gar nicht denken. Aber es ergibt natürlich völlig Sinn. Ja, das ist wohl also ein Haufen Arbeit.
Als der Erstkontakt stattfand, als allererstes habe ich gesagt, wir schreiben jetzt auf diesen Geräten hier überhaupt nicht mehr weiter. Ah, ja. Sondern ich habe einen IT-Spezialisten beauftragt, der mir halt von A bis Z erklärt hat, wie man so eine Sicherheitsinfrastruktur aufbaut. Dann habe ich natürlich für uns separate Geräte besorgt. Und ja. Das Ganze, okay. Das ist auch alles über persönliche Treffen gelaufen. Das heißt, man kann auch nichts nachverfolgen über irgendwelche Datenflüsse und so weiter. Nee, es ist wirklich komplexer, als man sich das vorstellt. Also die meisten Leute glauben ja wirklich, man kriegt da so eine E-Mail, da steht dann im Betreff drin, RKI-Leak, wichtig, und dann irgendwie da drin so ein Download-Link. Und dann wurde mir auch vorgeworfen, ich hätte das ja nicht verifiziert und geprüft. Also quasi, ich hätte da den Download-Link gedrückt und dann, oh, das sind jetzt hier irgendwie RKI-Files. Und dann war sie ein bisschen naiv und hat geglaubt, das sind die echten. Also das Erste ist natürlich, dass man die Person kennenlernt und sich natürlich auch von den Ambitionen dieser Person ein persönliches Bild macht. Und da kann ich ganz klar sagen, das habe ich getan. Also ich habe stundenlange Gespräche geführt. Und die Authentizität kann ich aus diesen Gesprächen verifizieren.
Was kam denn bei alledem aus Ihrer Sicht heraus? Also hat sich sozusagen dieser Aufwand auch gelohnt? Was würden Sie dazu sagen?
Definitiv. Und wir sind noch nicht mal dabei, die ganze Tragweite des Materials auszuloten. Also ich meine, jetzt Leitmedien haben sich ja schnell hingestellt und das Ganze irgendwie als Nothing-Burger abgetan. Also nach dem Motto, da stünde sowieso nichts Brisantes drin. Christina Berndt titelte ja, und wo ist jetzt der Skandal? Wobei dann die Überschrift auch relativ schnell geändert wurde, nachdem es dann Gegenwind aus den sozialen Medien gab. Aber das ist schon eigentlich das, was sie ausdrücken wollten und steht ja auch weiter im Untertitel. Also Tim Röhn hat es, glaube ich, ganz schön formuliert. Also der hat wohl einen Post dazu gemacht, in seiner unnachahmlichen Art durch Verdrehungen mit der Wahrheit zu arbeiten. Also so dieses, ja, ich sehe hier auch keinen Skandal. Und dann zählt er zig Skandale auf. War eigentlich ziemlich elegant gehalten. Also für diejenigen, die all die Jahre kritisch waren gegenüber dem, was hier passiert ist, die finden da relativ regelmäßig in diesen Protokollen eine Bestätigung ihrer Thesen. Denn selbstverständlich arbeiten im RKI sehr kluge Leute, die alle Epidemiologie nach Lehrbuch mal gelernt haben. Und gerade im ersten Jahr findet man da viel Widerspruch zu den Regierungsmeinungen. Ich bin aber auch die Protokolle chronologisch durchgegangen, bin da jetzt bis Dezember 21 gekommen und habe über die Zeit auch eine gewisse ideologische Entwicklung, würde ich sagen, festgestellt. Also, dass man da möglicherweise in dieses Denken auch hineingewachsen ist. Also in das, was von einem als Regierungsbehörde erwartet wurde. Und die Person aus dem RKI hat mir auch noch mitgeteilt, dass es eben so war, dass das RKI, also man stellt sich das ja so einfach vor, das ist eine Regierungsbehörde und da gibt es immer Geld ohne Ende. Naja, weil es ist halt irgendwie ein Regierungsinstitut. Ganz so ist es nicht. Da wurde immer vorher viel gekämpft um Forschungsaufträge, um Forschungsprojekte. Und das Geld war nicht einfach so flüssig. Da musste man Arbeitsanträge schreiben, Forschungsanträge. Und vieles wurde dann halt auch mal nicht genehmigt. Und plötzlich, zu Beginn von Corona, wurden halt sämtliche Abteilungen mit Geld überschüttet. Und das Geld floss auf einmal und war ohne Ende da. Das heißt, dass man auf diese Art und Weise, also man mag es nicht glauben, aber vielleicht dann auch das Institut auch ein bisschen eingekauft hat. Ja, weil dann plötzlich auf einmal ist man im Geldsegen, man muss sich nicht mehr über Engpässe beschweren, auf einmal läuft alles. So konditioniert man natürlich auch Leute zum Mitmachen. Ja.
So nach dem Motto, man will sich nicht verspielen und will jetzt das auch nicht wieder verlieren, was man gerade dann bekommen hat an diesen finanziellen Zuflüssen.
Ja, genau.
Interessant, ja. Die Machtposition ein Stück weit, ne? Also ich denke, dass man sich, also das RKI war jetzt eigentlich eine relativ unspannende Behörde, Unterinstitut des Gesundheitsministeriums. Und über Nacht wurden dann so Leute wie Wieler auf einmal zu nationalen Stars, die irgendwie gefragte Leute waren in jeder Bundespressekonferenz. Das macht ja auch was mit einem. Und man sieht diesen Protokollen auch an, dass gegen Ende hin die fast überrascht sind, dass es jetzt plötzlich aufhört. Weil sozusagen an der epidemiologischen Lage hatte sich wiederum nichts verändert für die. Also es waren halt irgendwelche herbeigetesteten Inzidenzen da. Aber plötzlich war es halt politisch nicht mehr opportun, dieses Ding namens Pandemie in irgendeiner Form als Narrativ aufrechtzuerhalten. Und sie waren plötzlich wieder genauso obsolet, wie sie vorher waren. Also man merkt, dass sie sich in diese Verantwortungsrolle auch hineingefunden haben oder sich dran gewöhnt haben. Und ja, das ist, glaube ich, was Menschen ungern wieder loslassen, wenn sie es einmal hatten. Ne?
Was sind denn Ihrer Ansicht nach wirklich kontroverse Stellen? Haben Sie da mal ein Beispiel, zum Beispiel für die Zuhörerschaft, die sich damit vielleicht noch nicht so eingehend befasst hat? Was kommt denn aus diesen Protokollen zum Teil so heraus? Ich kann einfach mal wahlweise irgendeine kontroverse Stelle zitieren, mal erklären, wie Sie die analysieren.
Ja, mich hat beeindruckt, dass eigentlich von Anfang an das Wissen über die Unsicherheiten, die mit der Impfung verbunden waren, immer wieder deutlich wurden. Also beispielsweise in Ländern, in denen sehr viel geimpft wird, gibt es auch hohe Inzidenzen. Und auch immer wieder Meldungen von Impfdurchbrüchen in Pflegeheimen. Denn teilweise wurde von wöchentlichen Impfdurchbrüchen berichtet, auch die da irgendwie in der Presse wohl groß thematisiert worden seien. Und irgendwie hat man aber daraus dann keine Schlussfolgerung gezogen oder es jetzt gedanklich nicht gewagt, die Impfung in Frage zu stellen. Ich meine, allein dieser Begriff Impfdurchbruch implementiert ja eigentlich, dass man von der Wirksamkeit der Impfung im Sinne eines Fremdschutzes ausgeht, sodass eine Transmission verhindert wird. Gleichzeitig wurde aber auch immer wieder eingestanden, naja, Transmissionsverhinderung, die Evidenzgrundlage ist da jetzt nicht so gut, nicht so dolle. Wenn man aber gleichzeitig immer von Impfdurchbrüchen spricht, dann heißt es ja doch, dass man von diesem Konzept, naja, eigentlich soll sie Transmission verhindern, ausgeht. So, und diese unsichere Datengrundlage war dem RKI bewusst und auch, dass die Politik das die ganze Zeit missversteht. Also, dass in der Politik mit diesem 2G-Modell von einer Transmissionsverhinderung ausgegangen wird und damit dieses Modell, das ja mit einer Grundrechtseinschränkung einherging, politisch auch begründet wurde. Dem RKI war klar, dass das 2G-Modell einen Fremdschutz nicht bieten kann, also weil eben die Impfung besagten Transmissionsschutz nicht bietet, sprach dann intern von dem 2G-Modell als maximal dienlich dem Selbstschutz und hat dies aber politisch nicht kommuniziert. Also die eigene Erkenntnisgrundlage, die eigentlich, wo man wirklich, sag ich mal, ein Standing in der Debatte hätte als epidemiologisch arbeitendes Institut. Also wo man, finde ich, auch wirklich ohne was zu riskieren, den Mund hätte aufmachen können und sagen, nee, aber ganz so stimmt das nicht. Also das habt ihr einfach jetzt missverstanden. Und da frage ich mich so ein bisschen wirklich, was hat man befürchtet? Also warum war man so gehemmt, der Politik auch mal Kontra zu geben? Und es war an vielen Stellen wurde das deutlich. Wenn zum Beispiel Jens Spahn eine Boosterimpfung nahegelegt hat, da gab es halt so einen Kommentar, 29. Oktober 2021, Minister hat allen die Boosterimpfung nahegelegt, Klammern ist von der STIKO, aber noch nicht empfohlen. Und doppelte Impfung von Genesenen. So, und dann ist man, und auch an einer anderen Stelle kommt dann irgendwie Boosterimpfung, wird von Politik und Pfizer gefordert. Bisher nicht ausreichend Daten gefordert, vorhanden. Trotzdem hat man das ja nicht kommuniziert, dass man eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht Zweifel an diesem Vorgehen hat. Und ich frage mich wirklich, was hat man sich erhofft? Oder warum hat man den Mut nicht gehabt, da irgendwie mehr Kante zu zeigen, da mehr Paroli zu bieten? Also ich Vielleicht hat das was mit der deutschen Mentalität zu tun. Also ich weiß, inzwischen in Schweden, da unter Anders Tegnell, die Gesundheitsbehörde, die arbeitet wohl nicht weisungsgebunden. Das heißt, das ist hier auch vielleicht ein Charakteristikum in Deutschland, dass so ein Institut hier eben untergeordnet und weisungsgebunden ist. Und in anderen Ländern ist es autarker und die kommen dann vielleicht auch zu unabhängigeren Urteilen. Da liegt vielleicht auch einfach ein Konstruktionsfehler hier im System vor, dass man sozusagen das nicht schon institutionell verankert, dass dieses Institut eben nicht weisungsgebunden ist. Also das ist letztendlich, was für mich diese Protokolle final beweisen, dass das Narrativ, mit dem Gerichtsentscheidungen über all die Jahre getragen wurden, im Sinne des jetzt der hohen Risikoeinschätzung des RKI, da wurde ja immer damit argumentiert, naja, das RKI ist halt eine wissenschaftlich arbeitende Behörde und die Wissenschaft ist sozusagen unumstößlich. Das ist der heilige Gral. Darauf fußt alles in unserer rational, humanistisch, wissenschaftlich geprägten Gesellschaft. Und das Narrativ liegt jetzt eigentlich in Scherben seit diesen RKI-Protokollen. Also das kann man an so vielen Stellen nachweisen, dass das nicht der Fall ist, dass dieses Institut autark gearbeitet hat, dass es als widerlegt betrachtet werden kann. Und da wollte ich jetzt vielleicht Sie zurückfragen, wenn ich mal was fragen darf.
Klar.
Kann man denn daraus jetzt irgendwie rückwirkend Schlussfolgerungen ziehen im Hinblick auf die Gerichtsurteile, die in all dieser Zeit verhängt wurden? Wir sprechen von Bußgeldbescheiden und so weiter. Ja, Ausgangsbeschränkungen. Das müsste ja eigentlich, wenn es auf diesen Verordnungen fußte oder auf diesen Empfehlungen des RKI fußte, die aber, wie wir wissen, jetzt eigentlich politisch weisungsgebunden waren, kann man da irgendwas dran rütteln?
Vielleicht darf ich mal an der Stelle was sagen. Mich jetzt auch einbringen. Hallo Frau Welle, es ist nochmal hier auch jetzt in diesem Teil des Podcasts. Für uns Juristen, also für mich ist das überhaupt gar keine Überraschung, dass sie die sich nach den politischen Vorgaben gerichtet haben. Das liegt in der Struktur begründet. Das ist nie ein unabhängiges Institut gewesen. Die unterstehen mindestens der Fachaufsicht. Das heißt, wenn sie eigentlich A wollen, aber der Minister sagt B, dann müssen sie B machen. Das ist ganz preußisch, ist das. Und das haben wir auch während der Corona-Zeit gewusst. Ja, man hatte bloß ein Interesse daran. Und es ist von vielen einfach auch dann sozusagen naiv immer so weitergetragen worden, das RKI darzustellen wie so eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, die es nicht ist. Jetzt zu den Urteilen, mit denen unkritisch auch dann oft mit den RKI-Papieren oder Erkenntnissen umgegangen worden ist, das haben wir damals schon kritisiert, dass das so nicht geht. Ja, das hätten auch die Gerichte besser wissen müssen, dass das eben nicht unabhängig wissenschaftliche Papiere sind, sondern dass es letztlich Regierungskommunikation ist, mit der sie da zu tun haben. Das heißt, von dieser Warte her, so als Jurist, ist das alles gar nicht überraschend, bestätigt nur, wie kritisch man vieles sehen muss, was die Justiz gemacht hat in der Corona-Zeit, die ja im Prinzip den Kopf eingesteckt hat und alles durchgewunken hat letztlich. Immer in den Abwägungen dann am Ende gesagt, naja, kann vielleicht sein, dass das alles nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber es geht ja darum, Menschenleben zu retten und deswegen machen wir jetzt hier keine Stoppschilder. Mit sehr wenigen Ausnahmen ist das ja so die Linie gewesen. Das heißt, es ist jetzt nicht neu aus der Sicht eines aufmerksamen Juristen, der die Zeit auch damals verfolgt hat und die Rechtsprechung kennt, ist das alles gar nicht neu. Und damit ist es eigentlich nur eine Bestätigung, wie fragwürdig auch die Gerichte zu der Zeit agiert haben. Ja, aber dass da irgendetwas jetzt, also für den Juristen ist da nichts drin, wo man sagen kann, also das sind jetzt Erkenntnisse, da muss man alles neu aufrollen und da gibt es jetzt, ja, das ist sowieso nicht ganz so einfach, Urteile, die aus einer Zeit kommen, die sich erledigt hat, wieder aufzurollen. Juristisch wird man da nicht wirklich operieren können. Aber Sie haben ja selber gesagt, also wenn man vieles oder manches kritisch gesehen hat, dann fühlt man sich natürlich durch vieles bestätigt, was in diesen Unterlagen jetzt auch drin ist. Also so aus ich aus Ober, ich muss etwas einschränkend dazu sagen, dass ich große Hochachtung davon habe, so viel durch so viele Papiere da sich durchzuarbeiten. Das haben sie mir jedenfalls auch voraus. Ich habe das nicht jetzt im Einzelnen mir angeschaut, aber natürlich einiges auch aus der Berichterstattung, die ja vor allen Dingen auch dankenswerterweise in der Welt sehr ausführlich und gründlich gemacht worden ist. Darf man an dieser Stelle mal sagen, wo Sie Tim Rhön schon in anderem Zusammenhang lobend erwähnt haben. Ja, also für uns Juristen ist das nicht wirklich überraschend, sondern nur eine Bestätigung von dem, was eigentlich wir immer schon gesagt haben. Ja.
Mhm. Okay, und glauben Sie, dass sich da jetzt aus den Protokollen dann keine Strafprozesse oder anderweitige Prozesse ableiten lassen? Ich weiß, Herr Luthe führt ja da jetzt aktuell eine Klage ins Felde, also sozusagen ergäbe sich daraus Material und hätten diese geleakten Files eigentlich auch eine Beweiskraft, weil das ist, glaube ich, was einige Leute auch angemerkt oder angezweifelt haben nach dem Motto, nein, ein Leak ist ja sozusagen hypothetisch, also wenn wir sozusagen keine vom Gericht herausgeklagte Version bekommen, dann wäre das ja gar kein juristisch verwertbares Material. Wie sehen Sie das?
Das ist Quatsch. Ja, ganz einfach, völliger Blödsinn. Ja, das geleakte Materialien können genauso verwendet werden wie andere auch, solange da jetzt nicht der Vorwurf im Raum steht, dass da Fälschungen vorgenommen worden sind oder ähnliches. Aber das behauptet ja kein Mensch. Bezweifelt ja niemand, dass das die Originale sind. Insofern kann man sicherlich als Beweismittel kann man damit was anfangen. Aber es fragt sich nur, für was eigentlich? Und ich will jetzt gar nicht, ich weiß auch nicht im Einzelnen, was dort der Kollege, den Sie gerade angesprochen haben, was er dort betreibt. Sie wissen, wie mühsam das ist, sich durch diese Sachen dann auch da durchzuarbeiten. Und ich würde mal, ohne dass ich jetzt weiß, was der Kollege da gemacht hat, also alle, die jetzt irgendwie meinen, im Schnellschuss da irgendetwas machen zu können, was auch zum Teil ja so eine Strafe, also gerade Strafanzeige erstatten, das sagt man dann immer so schön, dann schreibt man irgendwas und Interessierte kriegen das dann mit und dann kommt da anschließend nichts bei raus und dann heißt es, jetzt sieht man wieder, ja, also das ist dann doch die Bestätigung dafür, dass doch also sich alle ja gegen einen wenden. Ich halte von solchen Schnellschüssen überhaupt nichts.
Ja, okay, nachvollziehbar. Und die Staatsanwaltschaft wird das in der Regel einstellen. Ich denke auch, der juristische Weg wäre jetzt eher so ein Dead End. Also das ist dann, glaube ich, auch eine Erwartungshaltung, die einige Leute an die Files herangetragen haben, die in meinen Augen nicht zielführend ist, weil jetzt für mich ist es erstmal dieser Datenschatz, der zu einer historischen Einschätzung führen kann. Also was war die Evidenzgrundlage? Was ist in der Realität passiert? Wie valide war das alles? Und dass das letztendlich nochmal eine ehrlichere Geschichte erzählt über das, was hier die letzten 4 Jahre in Deutschland passiert ist. Und das ist für mich als Journalistin interessant. Ich denke, das wird für Historiker interessant sein. Und das ist auch ein Prozess, der noch Jahre in Anspruch nehmen wird. Also die Leute, die jetzt da irgendwie erwarten, in den nächsten 2 Wochen müsste hier großartig was passieren. Ich denke, da hat man auch einfach wirklich eine falsche Erwartungshaltung an die Dinge, ne?
Ja, weites Feld. Also erst einmal haben Sie sich da große Verdienste erworben. Das ist jetzt nicht das einzige, was es da jetzt gegeben hat dieses Jahr unter dem Stichwort RKI-Files. Da gibt es ja auch noch Verfahren, die nach dem Informationsfreiheitsgesetz geführt worden sind, von dem Kollegen Partsch, mit dem wir hier auch einmal ein Gespräch gehabt haben und einiges mehr. Was gelungen ist jetzt durch diese Arbeit und was jetzt natürlich nochmal deutlich verstärkt wird durch das, was Sie da jetzt auch ausgegraben haben, dank der Whistleblowerin, ist, dass jetzt doch die Erkenntnis sich breit macht, dass es Sinn macht, da noch einmal die Zeit auch zu analysieren und zu schauen, was es da an Fehlern gegeben hat. Nicht wenige, die vielleicht in der Zeit, ich habe gestern Abend gerade ein Gespräch mit einem Politiker geführt, nicht wenige, die in der Zeit eigentlich sehr überzeugt waren davon, dass das alles seine Richtigkeit haben, sind jetzt ein bisschen nachdenklich geworden. Und ob wir jetzt eine Enquete-Kommission bekommen oder einen Bürgerrat bekommen, ist aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. was das ist, aber dass es jetzt doch so weit ist, dass als doch an ziemlich breiter Front als sinnvoll angesehen wird, da noch einmal aufzuarbeiten. Das ist das Verdienst auch der Aufklärungsarbeit, die Sie dort leisten.
Vielen Dank. Aber auch viele andere. Ich möchte auch nochmal betonen, ohne Paul Schreier wäre es jetzt hierzu nicht gekommen. Mhm. Das hat damit zu tun, dass ich persönlich die RKI-Files überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also das war sein Verdienst, überhaupt dahin zu schauen, dass dieser Krisenstab im RKI eine zentrale Bedeutung hat, weil dort ja die Risikobewertung, die über all die Jahre galt, überhaupt erstellt wurde. Und die Whistleblowerin ist auf mich zugekommen aufgrund meiner Diskussion eines dieser Beiträge aus den RKI-Files, die Paul Schreier eingeklagt hatte. Das heißt sozusagen, ohne diese Vorarbeit, ohne diese Vorleistung wäre es niemals dazu gekommen, dass die Person aus dem RKI, die ehemalige Mitarbeiterin sich überhaupt motiviert gefühlt hätte, das jetzt an die Öffentlichkeit zu tragen, weil sozusagen dieses öffentliche Interesse, dieser gewisse Druck, der dahinter stand, der war der Anreiz dafür letztendlich.
Ja, letzte Abschlussfrage vielleicht. Wie geht es jetzt für Sie eigentlich weiter? Also Sie studieren wahrscheinlich noch weiter diese Regierungsdokumente, für die Sie ja scheinbar eine gewisse Affinität auch entwickelt haben, so wie ich Sie verstanden habe. Aber wie geht es denn für Sie weiter?
Ja, ich habe eigentlich immer eine ganz lange große Liste in der Pipeline und mein größtes Problem ist eigentlich, dass ich mich nicht aufteilen kann auf so mehrere Personen, die das ganze Zeug dann parallel bearbeiten. Also es ist wirklich einfach nur so ein Zeitallokationsproblem, was ich permanent habe. Ich würde gern alle Files durchlesen, Seite für Seite. Ich würde gern über jeden Zeitabschnitt, den ich geschrieben habe, dann einen Extra-Artikel schreiben, eine detaillierte Analyse. Das werde ich auch versuchen die nächsten Monate. Und gleichzeitig ein Thema, was mich jetzt momentan sehr stark reizt, also ich bleibe erstmal beim Thema Corona, ich hätte noch viele weitere Themen, aber es sind ja noch so viele Baustellen, es ist so viel noch nicht aufgearbeitet. Und gerade in Deutschland haben wir da blinde Flecken. Und jetzt ein blinder Fleck, der in Deutschland in meinen Augen besonders prominent ist, ist die Frage nach dem Ursprung von Corona. Das wird in den USA nämlich sehr stark diskutiert. Da gibt es ja jetzt eine Untersuchungskommission, die überparteilich ist. Also Demokraten und Republikaner arbeiten da zusammen in diesem Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic. Und da werden halt viele Protagonisten des möglichen Ursprungs von Covid-19 vorgeladen. Das ist sehr spannend und es ist eine Debatte, über die wir in Deutschland nichts mitbekommen. Also es ist auch im Prinzip vom Narrativ her, das Narrativ wird hier mehr oder weniger von Herrn Drosten bestimmt und gesettelt, auch in seinem neuen Buch wieder. Es ist ja dann, dass er von einem natürlichen Ursprung ausgeht und er sich da auch auf eine Hypothese stützt, die in meinen Augen nicht sehr valide und auch schon bereits widerlegt wurde. Da ist jetzt für mich ein Ansatzpunkt und da habe ich diverse Interviews mit Lab-Leak-Forschern in der Pipeline. Also das sind Forscher letztendlich, die davon ausgehen, dass der Coronavirus doch einen Laborursprung hat möglicherweise. Und es sind Leute, die das auch sehr gut beweisen können. Und das, finde ich, ist momentan so ein Thema, was mich extrem reizt und was ich bei nächster Gelegenheit umsetzen werde, sobald hier diese RKI-Files einigermaßen durchbearbeitet sind, beziehungsweise ich mache das dann einfach jetzt auch parallel. Es muss langsam mal raus. Ich habe hier mehrere Interviews, die ich eigentlich nur noch fertig bearbeiten muss und dann sind die draußen.
Alles klar, das wär's, glaube ich, von unserer Seite auch, ne?
Ja.
Dann bedanken wir uns vielmals für dieses Gespräch und für diese spannenden Einblicke, Frau Velasquez. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite und gutes Gelingen und setzen Sie Ihre gute Arbeit dann auch weiterhin fort.
Danke und ebenfalls Wiedersehen.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.